Es geht weiter in der Predigtreihe zu Nehemia. Und das passt heute zum Sonntag Rogate, betet sehr gut, denn wir hatten beim letzten Mal gehört, wie Nehemia gebetet hat, und zwar 4 Monate lang für sein Anliegen, bis Gott ihm eine Tür öffnete. Und das kann man sehen aus dem Zusammenhang von Kapitel 1 und 2 im Buch Nehemia, dass das 4 Monate Gebet waren. Und wenn also heute am Sonntag Rogate mit dem Thema Gebet wir uns beschäftigen, haben wir da schon eine erste wichtige Erkenntnis, die wir daraus gewinnen können, nämlich, dass Gott seine Kinder prüft, ob es ihnen auch ernst ist. Denn der Apostel Jakobus schreibt, Jakobus 5, Vers 16, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Nehemia betete lange, mit Fasten auch, also das war ernst, er gab nicht so schnell auf und dann öffnete Gott ihm die Tür. Ich lese jetzt heute den Predigtext für heute, Nehemia 2, 1 bis 10. In dem Monat Nisan des 20. Jahres des Königs Artaxerxes, als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Und ich hatte zuvor nie traurig ausgesehen. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig drein? Du bist doch nicht krank? Nee, das ist es nicht, sondern dich bedrückt etwas. Ich aber fürchtete mich sehr und sprach, der König lebe ewig. Wie sollte ich nicht traurig dreinsehen? Die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Da sprach der König zu mir, was begehrst du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zum König, gefällt es dem König und ist dein Knecht dir angenehm, so wollest du mich nach Jerusalem reisen lassen in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird deine Reise dauern? Wann wirst du wiederkommen? Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit und sprach zum König, gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat, dass sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Und auch Briefe an Asaph, den Aufseher über die Wälder des Königs, dass er mir Holz gebe, zu Balken für die Pforten der Burg beim Tempel und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen soll. Und als es dem König gefiel, gab er sie mir, weil die gute Hand Gottes über mir war. Und als ich zu den Statthaltern jenseits des Euphrat kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Und der König sandte mit mir Hauptleute und Reiter. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, das waren Statthalter in der Provinz Samarien, davon hörten, verdroß es sie sehr, dass einer gekommen war, der Gutes suchte für die Israeliten. Gnade sei mit euch von dem, der da war und der da ist, und der da kommt. Ich weiß noch heute ganz genau, obwohl das viele Jahre her ist, wie Antonia einmal deutlich eher von der Schule kam und in unserem Flur stand und ihr Gesicht sprach Bände. Da war irgendwas Schreckliches passiert, man sah das sofort. War ein Mitschüler bei einem Unfall gestorben, für alle ein Schock. Oder man holt jemanden ab, zum Beispiel von der Führerscheinprüfung, und dann sieht man schon von Weitem an Körperhaltung und Gang, wie es ausgegangen ist, bestanden oder nicht. Nehemia steht vor dem König, er tut seinen Dienst als Mundschenk. Er hatte sich aber die Situation seines Volkes, die Situation Jerusalems, das schon seit so vielen Jahrzehnten jetzt da niederlag, zerstört von den Babyloniern, und immer noch verwüstet, hatte sich das so zu Herzen genommen, dass er es nicht verbergen konnte, obwohl er das ganz bestimmt versucht hatte. Bin mir sicher, er hat das versucht. Es war nämlich nicht ungefährlich, in des Königs Gegenwart einfach mal so ein mieses Gesicht aufzusetzen und den König damit zu belästigen. Könige wollen immer nur gut gelaunte und schöne Menschen um sich haben. Weil du lachst, ja, man will das auch in der Familie, ne? Das ist so. Dann kommen, haben die Kinder auf irgendwas keinen Bock und dann ziehen die so eine Fresse und dann sagt man, jetzt hör auf, hier so ein Gesicht zu ziehen. Also ich mache das so. Wahrscheinlich hätte ich auch Perserkönig sein können. Aber das nur mal am Rande. Und Nehemia wusste also, wenn der König jetzt, der könnte Anstoß dran nehmen, dass ich hier mit so einem Gesicht diene. Und außerdem war aber noch etwas, Nehemia wusste, dass etwa 75 Jahre vor seiner Zeit schon mal ein Perserkönig den Bau des Tempels alleine nur. Da ging es nicht um Stadtmauer und Befestigungsanlage, nur der Tempel. Das verboten hatte bei Strafe. Die Widersacher des Tempelbaus hatten da vor einem Wiederaufbau dieser aufrührerischen und bösen Stadt, können wir nachlesen, Esra 4 steht das, ne? Da schreiben die einen Brief an den Perserkönig, sagen, das ist eine aufrührerische, böse Stadt. Und da guckt der König in den Reichsannalen im Archiv und findet das bestätigt. Ne? Nebukadnezar hatte ja nach mehreren Aufständen und waren die immer wieder untreu und abfällig geworden und so. Und dann hat er irgendwann die Faxen satt gehabt und die Stadt dem Erdboden gleich gemacht. Und das war aufgezeichnet und daraufhin erlässt dann dieser König einen Befehl, dass diese Stadt nicht aufgebaut werden darf und dass die Arbeiten zu ruhen haben bei Strafe so festgesetzt. Das ist Esra 4, Vers 19, dann bis 22, wer das nachlesen will. Also das muss Nehemia gewusst haben, also war sein ganzes Anliegen ausgesprochen heikel, nicht wahr? Da sollte er nun diesen König bitten, die Stadtmauer restaurieren zu dürfen. Die Stadtmauer, das heißt ja, Jerusalem wieder in eine wehrfähige Stadt zu verwandeln, das ist ein starkes Stück. Das hätte ihn den Kopf kosten können. Und deswegen steht ja auch im Text, ich fürchtete mich sehr. Wisst ihr, wenn wir Anliegen haben, wenn in unserem Leben wichtige Dinge sind, die uns beschäftigen, manchmal ist das so, wir beten lange dafür und dann kommt ein Moment, da öffnet sich vielleicht eine Chance, aber das ist nicht einfach. Da sagen wir, soll ich da jetzt vorangehen oder lieber nicht? Oder? Er fürchtet sich. Der König aber sprach, was begehrst du denn? Und da geht also so die Tür so ein Spalt breit auf. Der König ist nicht empört, er fragt ehrlich, er nimmt Anteil, was ist denn mit dir? Und dann muss Nehemia überlegen, was passiert, wenn ich diese Tür jetzt aufstoße und einfach durchgehe? Das war ja keine große Einladung, wo sich ein heller Raum ihm öffnet, alles einfach, nein, nein. Und deswegen steht auch da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zum König. Ein Stoßgebet. Wie hat Nehemia sich wohl gefühlt? Wo jetzt alles auf Messers Schneide stand. Das ist ja auch manchmal so, nicht? Wir haben hier eine Situation, für die Nehemia 4 Monate lang gebetet hat. Und jetzt öffnet sich die Tür und er weiß, wenn ich jetzt die Bitte vortrage, dann ist das der Moment der Entscheidung. Und wenn der König es ermöglicht, dann ist alles möglich. Und wenn er sagt, du hast wohl einen Knall, dann ist es vorbei. Stunde der Entscheidung. Wir können hier aus diesem Text 2 weitere Dinge zum Thema Gebet lernen. Also das erste war ja Jakobus 5, Vers 16, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das wird uns im Buch Nehemia ganz wunderbar illustriert durch diese Geschichte. Das zweite ist aber, dass es eben neben diesem langen Gebet, diesem intensiven Gebet, auch das Stoßgebet gibt. Ein kurzes Gebet zwischendurch. Oder sogar auch während der Arbeit, denn er sagt ja, ich betete zum König, zu Gott und sprach zum König. Also ich stelle mir das vor, da war so ein kurzer Moment und diesen Moment hat er genutzt, zu Gott zu beten, aber dann spricht er mit dem König und ich glaube, sein innerstes Herz ist immer noch ausgerichtet auf Gott, der alleine helfen kann. Also das Stoßgebet ist ganz wichtig und ihr kennt das bestimmt auch alle im Alltag. Ne? Wie oft hat man so kleine, kurze Stoßgebete, das ist auch wunderbar. Aber ich möchte es doch betonen, das ist nicht alles. Hinter diesem kurzen Stoßgebet stehen 4 Monate intensives Gebet mit Fasten. Das wollen wir nicht vergessen. Man soll hier nicht ableiten, man könnte ein Gebetsleben aus lauter Stoßgebeten pflegen. Was Nehemia hier tut, entspricht dem, was im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 17 gesagt ist von Paulus: Betet ohne Unterlass. Betet ohne Unterlass. Und das hatte Nehemia getan in seinem Kämmerlein und jetzt aber eben auch im Alltag zwischendurch. Er wollte seine Mission nicht ohne Gebet beginnen. Das Dritte, was wir lernen können, ist, dass auch wenn durch ernsthaftes, anhaltendes Gebet und das Vertrauen in Gottes große Macht nun scheinbar Unmögliches möglich wird, denn das ist ja hier jetzt, ne? Der merkt das, der spürt das. Manchmal hat man ja auch so ein Gefühl für Situationen und für Dinge. Kennt ihr das, dass man so eine Intuition hat? Da sagt man, jetzt setze ich alles auf die Karte. Aber er macht es nicht ohne Gebet. Und dann wird das Unmögliche möglich, aber das heißt nicht, dass die Dinge deswegen leicht sind und uns nicht mehr herausfordern. Denn es bleibt ja, er ist da mit großer Furcht. Manchmal hat man vielleicht da den Gedanken, wenn ich jetzt Gott das hinlege und bete und Gott mir eine Tür öffnet, dann wird alles leicht. Das steht nicht da in der Bibel. Für niemanden. Auch für Mose war es nicht leicht. Nicht? Was gibt Gott diesem Mann Zeichen da? Wunder kann er tun mit diesem Stab, ne? Trotzdem, Mose will nicht. Mose will nicht zum Pharao gehen. Er hat Furcht. Er sagt, ich kann nicht reden. Er hat Einwände über Einwände, bis Gott schließlich böse wird. Oder auch Gideon. Der bittet Gott auch zweimal um ein Zeichen. Große innere Anspannung. Paulus sagt, ich kam zu euch, schreibt er den Korinthern, mit großer Furcht und mit Zittern habe ich euch das Evangelium verkündigt. Nicht, wie wir uns das vorstellen, der tolle Apostel geht da hin und stellt sich einfach hin und predigt, weil es für ihn leicht ist. Nein, innerlich äußerst angespannt. Oder auch in der Kirchengeschichte Martin Luther, was hat dieser Mann gebetet? Der hat ja über Monate, über Jahre hat er dieses Thema behandelt in seiner Klosterzelle mit der Bibel alleine und im Gebet. Und dann die Thesen und dann die ersten Büchlein, drei an der Zahl und dann die Vorladung nach Worms. Und da war nur Zittern und Zagen, es hätte auf dem Scheiterhaufen enden können. Und dann steht alles auf Messerschneide und sagt, ich kann nicht anders, ich widerrufe nicht. So geschehen großartige Dinge im Reich Gottes, durch schwache Menschen. Und wir können, weil ja heute das Thema Gebet ist, möchte ich mal Psalm 6 euch ans Herz legen. Schaut euch den mal an, wie David betet. Für alle solche Situationen können wir mit David Psalm 6 beten. Da steht zum Beispiel drin, Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Da ist jemand in einer Herausforderung, wo er sieht, das ist, geht mir über den Kopf, das ist mir zu schwer, das vermag ich nicht. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Es ist keine Schande, schwach zu sein. Man kann es trotzdem. Errette mich. Davids Gebet, errette mich. Immer Krieg, immer Bedrohung. Und dann Vers 7, vielleicht findet sich mancher darin wieder. Ich bin müde vom Seufzen. Man hat ja manchmal so Seufzer, so Alltagsseufzer zwischendrin, die machen einen nicht müde. Aber wenn man müde wird vom Seufzen, wisst ihr, was da vorangegangen ist? Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht. Wachliegen, Tränen, Bedrängnis, Furcht. Nichts ist da einfach und schön. Und trotzdem kann alles gelingen. Mein Auge ist trübe, schreibt David, weil meine Bedränger so viele sind. So viele, von allen Seiten kommt's. Im eigenen Königreich, von außen, überall Verleumdung, was an Königshäusern immer los ist, nicht? Und da finden wir uns, glaube ich, alle ganz gut wieder am Sonntag Rogate, wo wir lernen, diese drei Dinge, das ernstliche, anhaltende Gebet, das Stoßgebet, dass wir dranbleiben am Gebet alle Zeit, aber dann auch eben drittens, es wird dadurch deswegen nicht leicht und es löst sich auch nicht alles einfach in Wohlgefallen auf. Und das werden wir jetzt auch noch weitersehen. Ich will noch auf zwei Aspekte im Text hinweisen, zwei kurze Dinge. Das erste ist, Nehemia geht aufs Ganze. Ich finde, das ist fast unverschämt, wie er hier dem König um nichts weniger bittet, als die völlige Wiederherstellung Jerusalems. Er hat ja im Herzen gesagt, ach, die Tore der Stadt sind zerbrochen und so, und das sieht nicht gut aus. Hätte er ja sagen können, ich will die Mauern und Tore ausbessern oder so. Machen wir ja manchmal, ne? Macht man es klein so. Nee, der sagt, ich will Jerusalem wieder aufbauen. Und das bei der Vorgeschichte, das ist ein starkes Stück. Und dann scheut er sich auch nicht, den König auch gleich noch um Geleitbriefe zu bitten. Hat er aus der Geschichte gelernt, denn als die damals die Rückkehrer den Tempel begonnen hatten zu bauen, gab es Widerstand, Brief an den König und schon wurde alles gestoppt. Ne? Und da hat er sich überlegt, das machen wir jetzt anders. Ich lasse mir von vornherein die Erlaubnis von allerhöchster Stelle mitgeben, damit jeder Widerstand im Keim erstickt wird. Der Mann hat aus der Geschichte gelernt. Also wenn man fromm ist und auf Gott setzt, heißt das nicht, dass man planlos vorgeht. Man darf durchaus nachdenken und seinen Verstand gebrauchen. Und dann scheut er sich auch nicht gleich noch zu sagen, und ich brauche ja auch Bauholz, am besten aus den königlichen Wäldern. Sensationell. Ich brauche Holz für die Burg, Ausbesserung der Mauer, und ich brauche ja auch noch ein Haus. Also ich finde den sensationell. Der hatte eine klare Vision und keine kleine. Aber man muss dazu auch sagen, das war alles aus Gottes Wort geboren. Das hat er sich nicht ausgedacht, sondern in den Propheten ist von Gott gesagt und verheißen, dass er das Volk zurückführen wird und dass Jerusalem wieder gebaut werden wird. Und das wusste Nehemia. Und deswegen hat er diese Bitte ja nicht aus dem blauen Dunst, weil er sich das so ausgedacht hat, sondern er ist gegründet im Wort Gottes. Das ist eine wichtige Lehre auch für uns als Gemeinde, denn wir haben als Gemeinde wirklich viele großartige Verheißungen im Neuen Testament. Was Gott gesagt hat, das ist Gemeinde. Und mit dieser Vollmacht und Kraft statte ich sie aus. Seht ihr, und das ist die Grundlage, auf der wir beten können. Und wenn wir merken, in unserer Gemeinde sieht es ja ganz anders aus, jämmerlich und kümmerlich, dann ist es eben wichtig, diese Schrift zu kennen und dann das auch vorzubereiten im Gebet und anhaltend zu bitten und nicht um Halbheiten, sondern aufs Ganze zu gehen. Und deswegen haben wir zum Beispiel im Geistlichen Rat überlegt, dass es vielleicht gut wäre, wieder eine wöchentliche und zentrale Veranstaltung in der Woche anzubieten. Und zwar eine Kombination aus Gebet, Lob, Dank und Bitte und Bibelstunde. Denn wir wollen nicht unsere eigenen Fantasien Gott erzählen, sondern wir wollen ihn sein Wort ernst nehmen und um Erfüllung seiner Verheißungen bitten. Also Nehemia geht aufs Ganze. Und zuletzt noch, wo sich was regt für Gottes Volk, da regt sich auch Widerstand. Wir lesen hier, dass kaum, dass Nehemia in Judäa eingetroffen war, sich sogleich eine Front formierte gegen ihn. Da steht, als das hörten Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, verdross es sie, dass einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte. Da habe ich drüber nachgedacht, was heißt denn, das ist so ein schwerwiegender Satz, finde ich, nicht? Da verdross es Leute, dass da jemand für das Volk Gottes Gutes sucht. Das heißt, solange da alles wüst war, Juden waren zurückgekehrt aus dem Exil ins Land ihrer Väter, aber da war eben nichts los, ne? Und solange das so war, waren die alle zufrieden. Da hat die das nicht gestört. Aber sobald auf einmal ein geistlicher Aufbruch ist, der Tempel gebaut wird, die Mauer wieder errichtet wird, da kommen Leute und da sind sie gegen. Seht ihr, und da habe ich gedacht, das ist die Situation heute auch ganz genau. Wisst ihr, wenn in den Gemeinden alles am Boden liegt und nichts sich bewegt, da gibt es keinen Streit und keinen Widerspruch. Da halten sich alle gedeckt und so ist es eben in der Kirche, es werden immer weniger, ach ja, wir trauern darüber, es ist halt so, die Gemeindekirchenräte, träge sitzt man da rum, da gibt es keinen Aufschrei. Aber ich habe mich das oft gefragt, warum in den ersten 10, 15 Jahren, als wir hier angefangen haben und ich gesagt habe, wir machen jeden Sonntag in Pölzig Gottesdienst, so viel Widerspruch kam von Kirchenältesten und Gemeindegliedern. Das hatte überhaupt gar keinen realistischen Hintergrund. Ich bin überall hingegangen und habe Gottesdienste gehalten. Das war gar nicht der Punkt. Nein, aber es verdross sie, dass nun an einem Ort Gemeinde Jesu lebendig sein soll und zeigt, wir feiern hier jeden Sonntag Gottesdienst. Und zwar, weil das eigentlich unser Auftrag ist. Und da sind so und so viele, die haben sich daran gewöhnt zu sagen, ach, alle 6 Wochen gehe ich mal hin, wenn mir danach ist. Und weil das allgemein die Gestalt von Kirche ist, ist man ganz zufrieden damit. Seht ihr, und da ist dann auf einmal Verdruss, wenn auf einmal irgendwo eine Bewegung ist und Menschen zusammenkommen und sagen, das kann ja jetzt nicht alles gewesen sein. Wir haben von Gott Verheißungen, wir haben einen Auftrag. Das ist Widerspruch. Ich habe nicht nur einmal gehört von Leuten, auch im Konvent, du hängst alle hier ab. Ich sage, wen hänge ich denn ab? Ich gehe reihum, wie ihr auch. Ich will jetzt nicht hier rumposaunen, mich zu rühmen. Ich will nur die Sache klar machen. Ich habe mehr Gottesdienste gehalten über Jahre hinweg an den Wochenenden als die meisten meiner Kollegen. Die wussten, dass ich meine Gemeinden alle abhänge. Der Verdruss kommt ganz woanders her. Nämlich, dass da tatsächlich es eine Gruppe von Menschen gibt, die sagt, wir wollen Gott wieder ehren und heiligen, so wie es in der Schrift steht. Und da ist es eben nicht damit getan, dass man alle 5, 6 Wochen oder alle 4 Wochen sich mal hinbequemt, sondern da zeigt man, dass einem das Reich Gottes und die Gemeinschaft der Kinder Gottes etwas wert ist, versammelt sich. Und das war ein Stein des Anstoßes. Da hieß es, du bevorzugst immer Pölzig. Ich sage, könnt ihr ja hinkönnen, könnt ihr ja auch nutzen. Wollen sie ja gar nicht. Wollen sie ja gar nicht. Sie wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und noch ein zweites Beispiel, was mich auch oft gewundert hat, schon in meiner Vikariatszeit. Da hat man es mit viel Mühe geschafft, Jugendliche zusammenbringen aus dem Stadtgebiet, aus verschiedenen Gemeinden. Und wir haben einmal am Nachmittag einen Gottesdienst gemacht mit neuen Liedern, neuer Musik. Es waren viele beteiligt, waren viele Leute da, Brüderkirche, manchmal 50 oder 70 Leute. Glaubt ihr, dass in der Landeskirche da viele sich gefreut haben und geklatscht, dass Bewegung da ist? Nee. Widerspruch. Und auch hier dann, man macht einen Gottesdienst, gut vorbereitet, und ich denke, Mensch, hier ist der Funke übergesprungen. Es war witzig, es war spritzig, es hat Spaß gemacht, man merkt das ja auch im Feedback, es haben auch Leute aus der Gemeinde gesagt, war ja schön. Und dann hört man andere Stimmen auf einmal, die sagen, ja, das ist ja Sekte, das ist ja nicht mehr Kirche. Das ist ja amerikanisch irgendwie. Also, weil ich wahrscheinlich nicht hier gestanden habe, was vorgelesen und das irgendwie auch interessant war, da war es auf einmal amerikanisch und schlecht. Ich könnte so viele Beispiele erzählen, dass der Widerspruch sofort sich formiert, wenn für das Volk Gottes und die Gemeinde Gottes irgendwas Gutes geschieht und Aufbruch da ist. Und da brauchen wir uns nicht wundern, wenn das uns so geschieht. Das wird auch weiterhin geschehen. Wann immer ich hingehe und sage, es ist einem Christen nicht freigestellt, ob er die Bibel lesen möchte, ist Widerspruch. Du willst uns hier immer was beibringen, du willst uns hier immer was unterschieben. Wie schon gehört, in Gemeinden heißt das, der will uns hier immer was unterschieben. Ja, dafür bin ich da, das ist mein Amt. Wenn ich sage, das Gebet ist auch nicht freigestellt, es ist Auftrag der Gemeinde. Und wenn man sagt, ja, ich kann das, aber ich habe das nicht gelernt im Elternhaus, ja, dann lernt man es jetzt. Also wenn jemand im mittleren Lebensalter ist und sagt, ich habe das aber nicht gelernt, deswegen kann ich das nicht, dann heißt das, müsste man eigentlich sagen, also du hast dich im Grunde aufgegeben, heißt das. Du bist jetzt 50 und damit ist der Keks gegessen, da kommt nichts mehr im Leben. Naja, wollt ihr das so sehen? Also ich sehe, dass Menschen Pläne haben noch, auch mit 50, auch mit 60 haben die noch Zukunftspläne und sagen, ich gehe doch jetzt noch nicht einfach steil auf die Kiste zu, sondern ich will ja noch was im Leben erreichen, will ja noch was machen. Ja, aber nicht, wenn es um das Thema Gebet und Erkenntnis des Wortes Gottes geht. Dann nicht, dann heißt es, na, ich bin ja, da habe ich nicht gelernt. Also weil ich das jetzt nicht habe, dann werde ich auch nie haben. So, und seht ihr, und wenn man das also jetzt voranbringt im Volk Gottes, damit sich geistlich was bewegt. Und ich bin ja total dankbar, dass ich hier Pfarrer sein kann in Pölzig, wo viele mitgehen auf dem Weg. Da ist nicht Zuspruch. Denkt das mal nicht. Wir haben jetzt im Kirchenkreis zwar das Modell, in Pölzig ist Ausstrahlungsort geworden, aber glaubt mal nicht, dass das überall Zuspruch findet. Das geht auch hinten herum ganz anders. Und dann heißt es, wir wollen aber nicht, dass es bei uns so wird wie in Pölzig. Ja, habe ich schon gehört. Und dann sage ich, was meinten ihr da? Also ihr wollt nicht, dass bei euch mal 50 Menschen im Dienst sitzen und nicht nur 10. Oder was soll die Aussage denn heißen? Das ist alles nicht vernünftig nachvollziehbar, weil das gar nicht auf dieser Ebene angesiedelt ist. Das ist ein geistliches Thema. Wie wir es hier im Buch Nehemia lesen, da gibt es Menschen, die sind zufrieden, wenn im Volk Gottes alles am Boden liegt. Aber wenn ein Aufbruch da ist und Menschen da sind, die das Gute wollen und die Gemeinde bauen, dann verdrießt es sie. Und dann sind sie mit allem möglichen komischen Widerspruch auf dem Plan. Aber wir machen natürlich trotzdem weiter, nicht wahr? Ich bin mir sicher, dass alle sagen, wir machen natürlich trotzdem weiter. Und weil Nehemia dann eine solche schöne Blütezeit hervorrufen kann, durch Gottes Gnade, wie auch Esra, weil die gnädige Hand Gottes mit ihm war, gab es einen neuen Frühling sozusagen, möchte ich jetzt mit euch das Lied singen, Freunde, dass der Mandelzweig wieder grünt und blüht. Gott gibt immer wieder uns Zeichen, dass für sein Volk und für seine Gemeinde seine Gedanken ganz klar benannt sind. Gott sagt, ich habe Gedanken des Friedens über euch und nicht des Leides. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Amen.